gewonnen hat, einen Unterschied. Die Luft ist sauberer geworden. Halleluja, wie kommt das? Weil einiges in Ordnung gebracht wurde, weil einige sich festgelegt haben, Dinge, die Gott nicht gefallen, die nicht in Ordnung sind, aus ihrem Leben herauszutun, um in Ordnung zu kommen. Und wenn Sünde ausgeräumt wird, dann ist mehr Raum für den Heiligen Geist. Ich spüre, dass die Luft wesentlich reiner ist, als das, was wir gestern Abend hier hatten, am Anfang der Versammlung. Gott hat etwas getan. Halleluja. Lass uns mitgehen mit diesem Geist, der uns heiligen will, mit dem Geist der Furcht des Herrn. Er will Neues tun. Er will uns wirklich an sein Herz ziehen, damit wir dort einfach ihn wirklich kennenlernen, nicht aus dem Kopf, sondern wie er ist, und das heraustun aus unserem Leben, was ihm nicht gefällt, weil wir werden verändert und es wird uns auch nicht mehr gefallen, es wird uns nicht gefallen, was ihm nicht gefällt, weil unser Herz bekommt seinen Geschmack und bekommt das Verlangen nach ihm einfach. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich habe ein starkes Wort für heute Morgen hier für euch. Halleluja, schnallt euch an. Halleluja. Offenbarung, Kapitel 12. Vers 11. Ich nehme das ganz aus dem Zusammenhang heraus. Ich predige, ich werde nicht irgendwie da über die Offenbarung lehren. Ich nehme nur dieses hier als etwas, um zu sehen, wie können wir das anwenden für uns selbst. Und hier wird von bestimmten Menschen gesprochen, von Gläubigen. Und es wird hier von ihnen gesagt in Vers 11. Und sie haben ihn, und das redet von dem Teufel, vom Satan, sie haben den Satan überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Halleluja. Darüber will ich predigen. Da sind Menschen, die haben den Satan überwunden. Was für eine gewaltige Angelegenheit. Nicht nur, dass Gott sie aus der Klaue Satans herausgerettet hat und dass sie jetzt in seinem Schutzbereich leben und der Teufel nicht mehr an sie herankommt und nicht mehr weiter sein Werk tun kann und sie quälen kann und drangsalieren kann und unglücklich machen kann. Das ist schon viel. Aber viel, viel mehr, diese Menschen haben eine solche Begegnung mit Gott erlebt, eine solche Transformation, dass die früher die Opfer des Teufels waren, sie können zurückgehen zu ihrem ehemaligen Unterdrücker und sie können in der Kraft Gottes diesen Unterdrücker überwinden. Das ist das höchste Maß von Erlösung. Nicht nur der Teufel kann uns nicht mehr, sondern wir können zurückgehen und wir können Rache nehmen, wir können ihn schlagen, wir können ihn besiegen. Wir können Menschen aus seinem Reich heraus retten, weil wir Kraft haben, ihn zu überwinden. Halleluja. Das ist der Triumph Gottes in einem Menschen. Das ist die höchste Stufe der Erlösung. Und dorthin konnte Gott Menschen durch sein Wort, durch den Heiligen Geist hinführen. Die waren nicht zufrieden, wir sind errettet, wir gehören jetzt in eine Gemeinde, wunderbar, und jetzt müssen wir nur noch warten, bis alles zu Ende geht und bis Jesus wiederkommt. Nein, sie wollten den ganzen Weg gehen mit Gott. Sie waren nicht zufrieden, auf halbem Wege stecken zu bleiben, sondern sie wollten das Ganze, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat. Sie haben gesagt, es ist zu schade, als dass diese Vollmacht liegen bleiben würde. Es wäre zu schade, wenn diese Demütigung für den Teufel nicht geschehen würde. Es wäre zu schade. Es wäre noch ein Resttriumph bei ihm, dass er dann sagen würde, ja, aber das letzte Maß von Vollmacht, mich fertig zu machen, haben sie nicht genommen und ich habe doch ein Stückchen gewonnen. Nein, sie haben gesagt, wir gehen aufs Ganze. Wir nehmen die Erlösung von Golgatha. Wir ziehen die Waffenrüstung Gottes an. Wir bereiten uns vor. Wir erlauben Gott in uns so zu wirken, dass wir ausgestattet werden mit Kraft und wir werden den, der uns einst überwunden hatte, wir werden ihn überwinden. Halleluja! Halleluja! Was für ein Vorbild, was für Menschen, was für ein Verlangen, Gott Ehre zu geben, was für ein Verlangen, diesen bösen Unterdrücker der Menschen zu demütigen und zu Schanden zu bringen. Halleluja. Und nun können wir sagen, ja, waren das jetzt irgendwie ganz spezielle Leute, vielleicht waren das Apostel oder irgendwie so ganz besondere Leute, vielleicht ist das gar nicht für jedermann, vielleicht ist der Rest einfach so wie wir, Durchschnitt, und dann gibt es so ein paar Glaubenshelden, so ein paar große und so ein paar besondere, die auch irgendwie besondere Gnade von Gott bekommen haben, die wir ja nun nicht mal haben, und deswegen können wir natürlich nicht tun, was die getan haben. Ist das so, ist das, was die Bibel sagt? Nein, 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Halleluja. hier ist es nicht eine besondere Schar von Menschen, sondern einfach nur Leute, die noch nicht mal auf der Höhe ihres Glaubenslebens stehen, sondern es sind die Jünglinge. Die Schrift redet von den Babys, von den kleinen Kindern und dann sind da die Jünglinge, die jungen Männer. Und von denen wird gesagt, die haben den Teufel überwunden. Das ist nicht der letzte Höhepunkt deiner geistigen Karriere, kurz bevor du dann in die Kiste sinkst. Ja, dann überwindest du noch den Teufel, sondern dein Dienst, Frucht zu bringen, Multiplikator zu sein, ein Vater, eine Mutter zu sein oder wie es an anderen Stellen heißt, bei Paulus in seiner Terminologie, ein Meister zu sein. Ja, was ist ein Meister? Nun, ein Meister führt einen Betrieb und ein Meister bildet Lehrlinge aus und ein Meister hat Gesellen unter sich. Das heißt, das ist Multiplikation. Ja, der Geselle lernt nur, wie man der Lehrling lernt nur, wie man die Sache tut. Der Geselle hat schon gelernt, wie man es tut und er kann schon ein bisschen mithelfen, die Lehrlinge auszubilden. Aber der Meister führt den Betrieb und er ist imstande, Gesellen heranzubringen, die wieder andere Betriebe pflanzen. Das ist Multiplikation. Das ist dasselbe wie ein Vater in Christus. Und Gott will, dass wir heranwachsen, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir zu diesem Maß kommen, wo das, was Gott in uns gelegt hat, wir in andere hineinlegen können und sie hochbringen können, dass sie selber einfach strahlen für den Herrn. Halleluja. Und wenn unser Herz auf Jesus ausgerichtet ist, wenn wir nur wollen, dass sein Name groß gemacht wird, wir haben keine Probleme, dass wir Leute heranbilden, die nachher mehr haben als wir, die vielleicht schneller rennen können als wir, die eine stärkere Salbung haben als wir. Wir haben keine Probleme. Oh Gott, ich danke dir für diese Menschen. Ich danke dir für ihren Dienst. Ich danke dir, dass ich etwas für sie tun durfte. Und ich danke dir, dass sie mich sogar jetzt anreizen, auch ein bisschen schneller zu laufen, weil ich sehe einfach, da ist mehr in ihnen, als jetzt in mir ist. Halleluja. Wenn wir für Gott leben, wir werden keine Angst haben vor Konkurrenz, ob du im Lobpreisdienst bist. Du wirst happy sein, Leute heranzubilden, die ihm mehr Salbung dienen als du selber. Wenn du im Wort verkündigst, du wirst happy sein, wenn du Leute gelehrt hast, die vollmächtiger und klarer und prägnanter und mit mehr Tiefgang und mit mehr Wirkung auf die Herzen der Menschen predigen können als du selber. Du wirst glücklich sein. In jedem Bereich, Kinderdienst oder irgendwo, es geht immer darum, wie kann ich Raum machen, dass neue Dienste kommen? Wie kann ich Raum machen, dass etwas Neues kommt? Nicht, wie können die Leute meinen Dienst sehen? Wie kann ich neue Dienste hervorbringen? Darum geht es. Das ist das Ziel. Das bedeutet Multiplikation. So wächst Gemeinde. So werden neue Dinge entstehen. Halleluja. Und hier die jungen Männer, die also dann sozusagen ihre Abschlussprüfung gemacht haben und denen noch das ganze Leben vor ihren Füßen liegt, die haben den Satan überwunden. Und jetzt können sie ihr ganzes Leben diesen Sieg Satans genießen und anwenden und ausbeuten, was nur das Zeug hält. Halleluja. Das ist nicht etwas ganz am Ende. Es ist das Normale in der geistlichen Entwicklung. Ja, das sind ja nicht Altersstufen, sondern das sind geistliche Stufen. Ja, und du kannst jung sein an Jahren, aber nach einigen Jahren kannst du herangewachsen sein, kannst die Kinderschuhe und die geistlichen Pampers hinter dir gelassen haben und du kannst ein Jüngling werden, der den Teufel überwunden hat. Halleluja. Halleluja. Und Gott kann dich gebrauchen, die Ketten der Bindung über andere Leben zu zerbrechen. Und du bist Teil dieser siegreichen Gemeinde, die Jesus beschrieben hat. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, Matthäus 16. Er sagt, die Pforten der Hölle werden nicht standhalten können. Ja, wenn wir dieses Wort dort lesen, werden sie nicht überwältigen. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was da im Griechischen steht. Dort steht, die können nicht standhalten. Ja, wir sind schon froh, wenn wir eine Gemeinde hätten, die der Teufel nicht überwältigen kann. Da wären wir schon froh, aber das ist nicht das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes ist nicht eine Gemeinde, die irgendwie mit Ach und Krach sich schützen kann vor den bösen Anschlägen des Teufels. Das Ziel Gottes ist eine Gemeinde in der Offensive und der Teufel ist eingeschlossen. Der Teufel hält die Tür zu und die Pforten der Hölle können nicht standhalten, weil die Gemeinde dagegen drückt, tritt die Tür auf und sagt, wir kommen und wir machen Beute. Halleluja, weil er hat die Schlüssel und die sind uns gegeben, die Schlüssel der Hölle und des Totenreiches und wir schließen auf, wir machen auf und wir holen uns, was wir haben wollen, Seelen für unseren Gott. Halleluja, das ist das Bild, das Jesus hat von Gemeinde, dahin sollen wir und die Gemeinde kann nur so reich sein und so stark sein, wie jeder einzelne von uns stark ist und darum sind wir gerufen, einfach dieses Ziel anzunehmen, diese Herausforderung anzunehmen, auch wenn die uns so unerreichbar scheint, auch wenn die so weit weg ist, aber dass wir mit Gott übereinstimmen und dass wir sagen, wenn Jesus diese Erlösung vollbracht hat, wenn der Teufel wirklich besiegt ist, dann soll es in meinem Leben sichtbar sein und ich will ein Mensch werden, der auch hier diesen nachfolgt und der einer ist, der den Teufel überwunden hat. Auch wenn ich das Gefühl habe, oh, das ist fast zu hoch und das kann ich mir gar nicht vornehmen, dieses Ziel. Wie sollte ich das jemals erreichen mit all den Problemen und all den Schwächen, die ich habe? Ja, Gott wird dich lehren, aber viele kommen niemals in die Gänge, viele fangen niemals an, wirklich zu lernen, weil sie das Ziel nicht genommen haben. Alles beginnt damit, indem du sagst, das Ziel Gottes ist mein Ziel. Und dann fängt Gott an, dich zu lehren. Er braucht dich nicht vorher zu lehren, wenn du nicht auf dieses Ziel zielst und wenn du dieses nicht anstrebst. Und wir müssen mit Gott übereinstimmen, wenn die Bibel Gottes Wort ist, wenn es heißt, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wenn ich behaupte, ich bin von neuem geboren, dann bedeutet das, ich muss die Welt überwinden. Es ist normal. Eigentlich unsere Aufgabe ist total winzig. Das Fleisch, die Welt, den Teufel überwinden, das ist alles, was wir zu tun haben. Halleluja. Das Fleisch, die Welt und den Teufel überwinden. Diese drei Bereiche, mehr haben wir nicht. Ist das nicht toll? Nur drei. Nur drei Bereiche. Das Fleisch, die Welt und den Teufel sollen wir überwinden. Einen Abend habe ich darüber gesprochen, oder morgen, über das Fleisch, das wir zu kreuzigen haben. Das Kreuz ist machtvoll, das Kreuz ist erbarmungslos. Da überlebt kein Fleisch. Es wird durch das Kreuz außer Kraft gesetzt, wie das uns die Bibel sagt, Römer 6. Halleluja, Halleluja. Und wir übernehmen Gottes Ziele. Wir sagen, wenn es so ist, wenn das Wort Gottes das so sagt, dann was für eine andere Wahl habe ich überhaupt noch? Es wäre doch jämmerlich, zu sagen, ja, Jesus hat so etwas Herrliches für mich errungen, aber ich bin ja so bescheiden, ich war schon immer so bescheiden und ich bin einfach nur mit 20% zufrieden. Das würde doch nur eine pure Ich-Sucht demonstrieren. Ja? Und mir geht es gar nicht um das Reich Gottes, mir geht es nicht um Jesus und ich lebe gar nicht so wie einer, der zuallererst nach dem Reich des Herrn trachtet, sondern ich lebe einer, der danach trachtet, einfach nur es gut zu haben. Das wäre dann wieder alles, was mich interessiert. Und wo ist dann der Unterschied zu dem, was ich vorher in der Welt gemacht habe? Da ging es auch, ich. Aber jetzt geht es für ihn. Und wenn er sagt, ich habe den Weg bereitet für Überwinder, ich habe den Weg freigemacht, dass meine Nachfolger ausgerüstet werden können mit Heiligkeit und mit Kraft und Autorität, den Teufel zu überwinden, dann sage ich, ja, Jesus, das ergreife ich und dafür gehe ich, weil du sollst nicht umsonst gestorben sein. Halleluja, ich will Gott die Ehre geben und der Teufel soll gedemütigt werden. Das ist mein Ziel. Halleluja, dafür will ich leben. Und egal, wie viel ich noch zu lernen habe, aber das will ich sehen in meinem Leben. Ich will das sehen. Und es ist so notwendig, dass wir klare Ziele haben. Du könntest durch die christliche Landschaft laufen, Interviews machen, die Leute fragen, was ist dein Ziel? Und du wirst erstaunt sein. Der eine möchte Hauskreisleiter werden, ein anderer hat schon ganz gewaltige Ziele, er möchte Pastor werden. Und der nächste möchte ein paar Seelen gewinnen und der nächste möchte dies und das und jenes. Aber in die ganze Fülle hineingehen dessen, was Gott für uns hat, wollen so wenige. Weil wir so bescheiden sind, weil wir so voller Unglauben sind, weil so viel die Welt uns die Birne voll gedröhnt hat. Und weil wir sagen, na, wo gibt's denn sowas schon? Wo haben wir denn schon so etwas? Und wenn niemand da wäre, der es hätte... Ich will es doch haben, aber es gibt so viele, die es haben. Es gibt so viele, die es haben. Zwar nicht hier in unserem Breitengrad, dann müssen wir halt woanders schauen. Unsere Vorbilder sind nun mal nicht hier, sondern sie sind woanders. Sie sind das, was wir die unterentwickelten Länder nennen. Da sind die Heroes des Glaubens. Da sind die, die in der Kraft Gottes vorangehen, Tote auferwecken, den Teufel demütigen, Städte erschüttern mit der Kraft des Evangeliums. Und ich bete, dass wir endlich von unserem Stolz runterkommen hier im Westen und dass wir unsere Herzen aufmachen, die Gemeinden aufmachen und diese Leute hierher einladen, damit sie uns einmal lehren, was das wahre Evangelium ist. Und wir erkennen, wie weit unser Evangelium verwässert und vermanscht und verpanscht und unbrauchbar gemacht wurde. Durch die ganzen Einflüsse der Welt von Erfolg und Großsein und Starksein und all diesen Dingen. Das Evangelium ist hier nicht das Evangelium, sonst hätten wir die Kraft Gottes hier. Und wir brauchen diese Menschen, die durchs Feuer gegangen sind. Wir brauchen diese Menschen, die wirklich bewiesen haben durch ihr Leben, durch ihren Dienst. Ja? Aber wir sind so hochnäsig, wir sind so arrogant. Welche Gemeinde hat schon Interesse daran, Apostel aus Afrika zu bringen? Wir sagen, was können die uns schon geben, Neues an Lehre? Hey, wir brauchen nicht neue Lehre, wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen ein neues Herz. Wir haben genug Lehre gehabt die letzten 15 Jahre. Wir haben die Birne voll mit Lehre. Wir haben einen theologischen Wasserkopf. Wir passen kaum noch durch die Türen. Wir haben genug Lehre gehabt. Was wir jetzt brauchen, sind volle Herzen. nicht leere Köpfe, volle Herzen, voll von Eifer für den Herrn, voll von einem brennenden Verlangen, Jesus groß zu machen, einem Verlangen, alles für den König zu geben. Das ist, was wir brauchen. Und das können wir von diesen Menschen lernen, von den Heiligen in China oder irgendwo sonst in Asien oder Südamerika und Afrika. Und das ist mein Gebet, dass die Kirche hier im Westen, dass sie sich demütigt und dass sie diese Menschen einlädt und sagt, wir haben versagt. Bitte erklärt uns nochmal ganz von vorne, was ist denn überhaupt das Evangelium? Aber wir sind so wissend, wir wissen schon alles, bloß die Frucht ist nicht da. Die Frucht ist nicht da, wir haben es einfach nicht. Wir haben es im Kopf, in der Theorie, in unseren Kassetten, in den Videos, aber nicht in unserem Leben. Und Gott will uns lehren, dass wir auch in das hineinkommen, was wir haben. Ich höre zurzeit Kassetten von einem Mann Gottes, der dient unter den Indianern im Dschungel von Mexiko. Ein Mann Gottes. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Ich wusste, dass ich, man hat es vergessen, mir zu sagen. In seinem Dienst über 200 Totenauferweckungen. Dokumentiert, bestätigt, bewiesen. Nicht irgendwie so, dass er sich das ausgedacht hat. Hunderte von Gemeinden gegründet und viele, viele, viele Mitarbeiter auf dem Kassettenumschlag, wo so die Credentials so stehen, das, was einen so auszeichnet, weißt du, ja, ich habe PhD und der hat mir die Hand geschüttelt und ich war auf diese Bibelschule und ich habe diesen Namen und ich habe jeden zum Vetter oder irgend so ein Quatsch, ja. Seine Credentials, 14 seiner Pastoren sind als Märtyrer gestorben. 200 Totenauferweckungen, kreative Wunder, Dinge. Und wenn er darüber berichtet, sein Fokus sind nicht die Zeichen der Wunder, sein Fokus ist Jesus der Herr. Sein Fokus ist, komm zu Jesus, lass dich berühren, lass dich verändern, lass dich herausschütteln aus deinen materialistischen, selbstsüchtigen Träumen. Entdecke wieder das Echte, das ist sein Fokus. Aber diese Zeichen und Wunder, es ist unglaublich. Wenn da nicht eine solche Kühnheit, eine solche Klarheit, eine solche Reinheit wäre, wenn es nicht viele, viele Zeugen gäbe aus dem Westen, die das alle bestätigen, was er da berichtet, man würde es nicht glauben. Man kriegt richtig Versuchungen zum Unglauben, wenn man diese Stories hört. Man kriegt richtig Anfechtung und sagt, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Da wird ein Mann in seine Gemeinde gebracht und er ist voller Lepra, irgendwo in der Ecke eingehüllt in lauter Lumpen, weil es so stinkt. Und er geht dorthin und er sieht diesen Mann, ist so schockiert und macht gleich die Lumpen alle wieder drüber, weil er das gar nicht ertragen kann, diesen Gestank. Aber dann geht er doch wieder hin und er betet für diesen Mann. Keine Nase, keine Ohren, keine Finger, keine Zehen, alles abgefressen von Lepra. Und 8 Wochen später kommt dann dieselbe Gemeinde wieder. Und da kommt ihm dieser Mann entgegen. Nase, Ohren, Finger, Zehen. Halleluja. Halleluja. Das ist den Teufel zu demütigen. Das müssen wir haben. Das wird die Leute wieder zum Rennen bringen, da wo das Evangelium verkündet wird. Und sie werden ihre Diskos, ihr Kino und ihre Pornos und ihre Partys und all das vergessen, wenn das wirkliche Evangelium wieder da ist. Wollen wir niemals die Welt beschuldigen, die sind so weltlich, die haben kein Interesse in unsere Gottesdienste zu kommen. Nicht die sind zu beschuldigen, wir sind zu beschuldigen. Weil wir nicht das Echte haben. Aber noch viel schlimmer, wir merken es überhaupt nicht. Und wir suchen nicht das Echte, wir sind so zufrieden. Ein paar Leute wackeln, ein paar Leute zittern, ein paar Leute lächeln im Heiligen Geist. Wow, die Salbung ist da. Mann, da gibt es ein bisschen mehr. Da gibt es mehr. Dank sei Gott für das, was geschieht. Aber wollen wir nicht da stehen bleiben? Wollen wir nicht da unsere Zelte aufbauen und sagen, wir haben jetzt die Salbung? Mensch, die Salbung haben wir, wenn wir sichtbar den Teufel demütigen können. Dann haben wir die Salbung. Dann ist Jesus König in unserer Mitte. Das wollen wir sehen, das wollen wir haben. Danach strecken wir uns aus. Und dein Geist sehnt sich danach. Deine Seele ist vielleicht noch irgendwie zufrieden, aber dein Geist sagt, das kann es doch nicht sein. Wenn das alles ist, dann hat es sich nicht gelohnt. Wenn das alles ist, dann ist das alles nur ein Spiel. Es muss mehr geben, es muss etwas geben, was Gott wirklich die Ehre gibt. Es muss etwas geben, was sichtbar ist. Es muss etwas geben, was niemand mehr leugnen kann, wie das in der Bibel geschrieben ist. Halleluja, wenn hier jemand kommen würde, der Sektenbeauftragte, und würde uns hier sehen, ja, einige lachen, einige weinen, einige zittern ein bisschen. Der hat schnell seine Erklärung parat. Massenhypnose, Psychologie, Gruppendynamik und so etwas. Aber was lesen wir in der Bibel? Die schärfsten Gegner des Evangeliums, die Pharisäer und diese ganzen professionellen Geistlichen dort. Was haben sie gesagt, als dieser von Geburt an Lahme geheilt wurde? Dass ein Wunder in dieser Stadt geschehen ist, ist kund allen, die zu Jerusalem wohnen. Eine Großstadt hat gehört, Gott hat ein Wunder getan. Halleluja, Nummer eins. Nummer zwei, und wir können es nicht leugnen. Das heißt, alle unsere professionelle Ungläubigkeit, alle unsere Fähigkeit, es wegzudiskutieren und wegzuerklären und psychologische Mechanismen da irgendwie klug darzulegen und die Massen zu beruhigen. Macht euch keine Gedanken, das ist nicht Gott, das ist einfach nur irgendwie ein gruppendynamischer Prozess. Alle ihre professionellen Fähigkeiten, die sie in Jahren und Jahren an der Uni sich erworben haben, haben versagt. Und sie haben gesagt, wir können es nicht leugnen. Wir möchten gerne, aber unsere Fähigkeiten reichen nicht aus, zu leugnen, dass Gott hier ein Wunder getan hat. Halleluja. Das ist das Evangelium, wenn die Profis des Unglaubens kapitulieren. Das ist das wahre Evangelium. Halleluja. Halleluja. Oh, das will ich sehen. Und ich glaube, dass das auf Gottes Herzen ist, Mitteleuropa, Deutschland, Schweiz, Österreich, Tschechien zu schütteln, wie es niemals geschüttelt wurde. Dagegen wird die Erschütterung, die gewaltig gewesen ist, der Reformation 1500, die wird ein harmloses, kleines Episodchen gewesen sein gegenüber dem, was Gott hier tun wird. Und jetzt ist die Zeit aufzuwachen. Jetzt ist die Zeit, sich neu umzuorientieren und mal zu tun, als wüssten wir gar nichts, noch einmal neu von vorne anzufangen. Und nicht immer auf unser Wissen zu schauen, sondern Inventur zu machen. Was ist wirklich da? Was ist wirklich tragfähig? Was ist wirklich echt? Was zählt wirklich in meinem Leben? Und wie kann das mehr werden? Wie kann ich weiter tiefer hineingehen in diese Dimension einfach des Lebens der Heiligkeit, des Lebens zum Gehorsam und dann eben die Autorität, die Gott schenkt als Bestätigung unserer Heiligkeit und unserer, unseres Gehorsams. Halleluja, das ist die Frage. Halleluja, Halleluja. Sie haben Satan überwunden. Und dann wird hier beschrieben, wie sie das getan haben. Und wenn wir jemals Satan überwinden, dann genau auf dieselbe Art und Weise, wie die Bibel beschreibt, dass diese dort den Satan überwunden haben. Auf keine andere Art und Weise. Der Teufel ist von nichts anderem beeindruckt, außer von den Praktiken des Wortes Gottes. Halleluja. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Und ich bin so froh, dass der Heilige Geist neu wieder diesen Fokus schenkt. Und man hört wieder mehr über das Blut. Halleluja. Und es wird wieder ein bisschen gesungen über das Blut. Und man versteht diese Kraft des Blutes Jesu wieder mehr, weil man hineingeht. Und weil man einfach vom Heiligen Geist zu den Dingen, die wirklich das Zentrum sind, hingeführt wird. Und wenn wir einmal aufgewacht sind und verstanden haben, wie wir weggeführt worden sind und wie wir Ursache und Wirkung vertauscht haben, wie wir uns hier haben hinziehen lassen zu Heilung, hinziehen zu Wohlstand, hinziehen zu Geistesgaben, zu diesem und jenem. Wenn wir das einmal verstehen, dass das doch gar nicht das Eigentliche ist, das sind Folgen des Eigentlichen, aber das Eigentliche ist ein Herz hundertprozentig für Gott. Halleluja, das ist das Eigentliche. Wenn wir einmal erkennen, wie wir weggeführt worden sind und wir aufwachen und schockiert sind und zurückkommen zu dem Wesentlichen, wir werden aufpassen, nie wieder das Zentrum aus dem Auge zu lassen. Ein Herz für Gott, 100%. Halleluja, Halleluja. Früher habe ich so gesucht nach den Geistesgaben, so gesucht nach diesem und jenem, aber jetzt suche ich etwas anderes. Nicht, weil ich glaube, dass Geistesgaben out sind. Sie werden kommen, wenn die Grundlage stimmt. Sie werden kommen. Gott wird eine Salbung vom Himmel geben, die es niemals zuvor gegeben hat. Eine Städte- und Länder erschütternde Salbung wird er geben. Halleluja. Aber davor wird unser Herz so bereitet sein, dass es nur auf ihn schaut, nur ihm gefallen will. Und Wunder werden uns nicht irgendwie ablenken, werden nicht uns ein Fallstrick werden. Sie werden nicht dazu führen, dass wir auf einmal meinen, wir sind der Grund für Wunder und wir sind auf einmal die großen Helden und wir sonnen uns im Ruhm der Massen. Es wird nichts davon geschehen. Gott wird gewaltige Dinge tun und bevor man überhaupt sieht, durch wen es geschehen ist, wir werden wieder untertauchen in der Masse und niemand weiß ja, wie denn, wo denn, wer denn, durch was denn. Weil das nicht die Frage ist, sondern die Frage ist, es ist von Gott oder nicht. Halleluja. Halleluja. Das ist, was wir haben wollen. Das Blut des Lammes soll wieder seinen Platz gewinnen in unserem Leben. Ich werde jetzt nicht intensiv darüber sprechen. Ich will es einfach nur erwähnen, weil es ja auch erwähnen wird. Das ist nicht mein Fokus in dieser Predigt. Aber das Blut des Lammes ist ein wichtiges Mittel. Und studiert das einfach neu. Lasst euren Glauben neu inspiriert werden. Und nehmt das Blut in eure Gebete. Nehmt das Blut in eure Anbetung. Lernt die Kraft des Blutes kennen. Lernt kennen, wie wir nur durch das Blut Jesu, Hebräer 10, Eintritt haben in das Heilige. Wir leben in das Innerste, in die Gegenwart Gottes. Warum leben wir so weit weg? Weil so wenig Blut da ist, weil so wenig Vorbereitung da ist. Aber Gott ruft jetzt seine Gemeinde aus dem Heiligtum in das Allerheiligste, in die unmittelbare Begegnung zu Gott. Dazu sind wir gerufen. Und ohne das Blut werden wir niemals dort hineinkommen. Das Blut muss angewandt werden, wie damals die Priester brauchten Vorbereitung. Und das Blut musste angewandt werden auf ihr Leben. Halleluja, so auch bei uns. Das Blut Jesu hat einen solchen wichtigen Teil in diesem ganzen Weg, den Teufel zu überwinden. Und das Wort unseres Zeugnisses, das ist dieses aktive Ergreifen, und wir machen eine Aussage, eine rechtsgültige Aussage, so bedeutet dieses Wort dort, wie ein Zeuge, der zu Gericht zugelassen ist, und er muss eine Erklärung abgeben, er muss eine Aussage abgeben. So sprechen wir auch von dem Blut. Wir müssen unsere Lippen benutzen, und wir müssen von dem Blut sprechen. Wir müssen das als eine Waffe erkennen gegen den Teufel. Ja, da in dem Vers davor, Vers 10, heißt es, der Teufel hat die Heiligen verklagt. Tag und Nacht, das ist, was er tut. Er verklagt, er bedrückt, er bringt Bedrückung, er bringt Einschüchterung, er redet ununterbrochen. Und wir sollen ihn stoppen, das zu tun. Psalm 8 sagt, wir haben eine Macht, sogar die Kleinsten haben eine Macht, die Gott ihnen gegeben hat. Die ist in unser Mund gelegt, und wir sollen mit dieser Macht den Feind, den Rachgierigen zum Schweigen bringen. Halleluja. Ja, das ist, was die Bibel sagt im Psalm 8. Den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen bringen, damit er nicht mehr dich verklagt, damit er nicht mehr dich bedrückt und einfach irgendwie eine schwere Decke über dich legt und du kommst nicht mehr durch im Gebet und das Bibellesen inspiriert dich nicht und wenn du Predigt hörst, es predigt irgendwie an dir vorbei. Da ist eine Decke über dir. Und das muss weggerissen werden. Und es kommt durch dich und es kommt durch die Waffen, die du freisetzt mit deinem Mund. Darum ist es so absolut notwendig. Der Mund ist sozusagen das Geschützrohr, durch das die geistlichen Waffen, der Name Jesu, das Blut Jesu, das Wort Gottes rauskatapultiert werden. Und darum ist es so notwendig. Ich habe schon gestern oder irgendwann davon gesprochen, vom Militär. Ja? Beim Militär, ganz, ganz wichtig, die Waffe muss immer sauber sein. Und du musst lernen, dein Gewehr auseinanderzunehmen und zu putzen und wieder zusammenzusetzen. Und das musst du sogar in bestimmten Zeiten tun. Da wird die Uhr gestoppt, wie schnell du das schaffst, dein Gewehr. Hey, wart ihr beim Militär oder nicht? Du warst da, ja? Du warst auch 3 Tage da. Boah, du bist der Erste, den ich treffe, der auch 3 Tage beim Militär. Aber hast du auch 3 Tage Urlaub gehabt? Ja, hinterher, aber diese 3 Tage, die ich Soldat war, hatte ich Urlaub. Ja, ich habe auch nicht. Du bist der Erste, den ich treffe. Ja, weiß ich. Jedenfalls, der Soldat muss seine Waffe sauber machen. Und bei der Waffe ist wichtig, der Lauf muss geputzt werden. Der muss ganz sauber sein, damit die Kugel präzise rausgeschossen wird. Und dein Lauf, dein Geschützrohr ist dein Mund. Und du kannst deinen Mund nicht gebrauchen, andere anzuklagen, Schlechtes zu reden über andere runterzuziehen. Und dann wunderst du dich, warum im geistlichen Kampf die Waffen irgendwie nicht richtig funktionieren, warum die Kugeln irgendwie im Bogen schießen oder warum es den Feind nicht richtig trifft. Weil du deine Waffe nicht in Ordnung gehalten hast. Es ist so wichtig, wie du redest. Mach einmal ein Studium, das ist eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben, im Gehorsam gegenüber Gott. Was tun wir mit unserem Mund? Was dürfen wir tun mit unserem Mund? Was dürfen wir nicht tun mit unserem Mund? Und fangen wir an, in diese Richtung unser Leben zu verändern. Und zur Sicherheit wäre es gut, ein paar Freunde zu haben, sagen, du, wenn ich diese und jene und solche Dinge wieder sage, wie ich sie früher immer gesagt habe, du musst mich sofort stoppen, sofort mir auf die Schulter klopfen und sagen, hey Bruder, was redest du da wieder für einen Schrott? Solche Leute brauchst du um dich herum. Du kriegst die Zunge nicht alleine unter Kontrolle. Du brauchst die Gnade Gottes und du brauchst die Gnade von ein paar lieben Brüdern und Schwestern um dich herum. Halleluja. Und dann wird es gelingen, dass du mitten in deinem routinehaften Reden von negativen Dingen die lieben Brüder sagen, hey, hallo, du wolltest doch das nicht mehr. Oh ja, Entschuldigung, vergib mir. Und du lernst es. Du lernst es, deine Waffe richtig zu reservieren. Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt will ich den Fokus setzen auf den letzten und dritten Punkt hier, der mir scheint, der ganz, ganz wichtig ist, weil einfach ohne diesen letzten Punkt, wir können das Blut nehmen, wir können sprechen und das Wort proklamieren, aber ohne den dritten Punkt wird es alles nichts nützen. Und das ist das Letzte und das Tiefste und das, was Gott offensichtlich jetzt betont, wenn man so hineinhört, in den Leib Christi hineinhört, in das, was einfach der Geist Gottes jetzt den Gemeinden zu sagen hat. Und hier wird es gesagt, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das ist eine Haltung der Hingabe. Und ich hatte schon über das Kreuz gesprochen und wir sehen dort, Jesus sagt, Nachfolge ist nur möglich. Jüngerschaft ist nur möglich, wenn wir nicht suchen, unser Leben zu gewinnen, sondern wenn wir bereit sind, unser Leben loszulassen. Das ist eine Haltung, das ist eine innere Einstellung, das ist eine Bereitschaft, einfach, die zustande kommt, weil wir neue Prioritäten gesetzt haben. Und das ist, was Gottes Geist jetzt betont. So viele suchen Gott, weil sie gesegnet werden wollen. So viele suchen Gott, weil sie Hilfe brauchen für dieses und für jenes und so weiter. Und das hat irgendwo seine Berechtigung. Aber wenn wir heranwachsen, der Geist Gottes will irgendwann uns an den Punkt führen, wo wir eine Entscheidung treffen. Ich will Gott dienen, weil Gott Gott ist und weil Gott gut ist und weil Gott gesehen und geehrt werden soll durch mein Leben. Und mein höchstes Ziel ist nicht, dass ich gesegnet werde. Und das bedeutet jetzt nicht, dass Gott nicht segnet, dass Gott nicht heilt, dass Gott nicht befreit, dass Gott nicht beschenkt und beruflichen Erfolg gibt und all diese Dinge, das mache ich, das wische ich nicht weg. Aber wir müssen aufpassen, dass in dem Suchen der Segnungen wir nicht den Herrn verlieren. Wir müssen aufpassen, dass unser höchstes Ziel nicht ist, mir soll es gut gehen und mir soll es noch besser gehen und ich strebe einfach danach, dass irgendwie mein Wohlergehen sich vermehrt. Ich glaube, dass es das Allerschönste und Erfüllendste und Glücklichmachendste im Leben ist, mit ganzem Herzen Gott zu dienen. Ich glaube, dass es nichts gibt, was glücklicher macht als das. Ich glaube das, weil Gott gut ist und wer alles ihm gibt, dem wird er auch alles schenken. Halleluja. Aber mein Ziel ist nicht, dass ich gesegnet werde. Mein Ziel ist nicht, dass es mir besser geht. Mein Ziel ist nicht, dass ich irgendwie noch mehr bekomme von all dem Zeugs, was ich schon habe. Das ist die Welt. Sie will immer mehr haben und noch größer und noch mehr. Und wir können auch in die Gefahr kommen, im geistlichen Leben auch so zu handeln. Und wenn ich das verstehe in der Bibel, ja, dann sehe ich dort einfach, dass es Menschen gibt, die für mich große Vorbilder sind, wie Paulus. Die haben eine Entscheidung getroffen. Mein oberstes Ziel ist nicht gesegnet zu werden. Mein oberstes Ziel ist nicht irgendwie einen dicken Ministry zu haben. Mein oberstes Ziel ist, dass Christus verherrlicht wird. Und Paulus sagt, mir ist egal, wie das geschieht, durch Leben oder Tod. Und wenn wir die Priorität haben, ich will gesegnet sein, wir werden niemals zu dieser Haltung durchdringen. Wir können das nicht. Und wir haben überhaupt keine Mentalität für so etwas. Es hat überhaupt keinen Raum bei uns und wir sind total zu dafür. Und diese Seuche der Ich-Sucht geht durch die charismatische Bewegung. Und das ist der Grund, warum wir weder ein Verständnis haben für Märtyrertum, noch ein Interesse daran haben. Man könnte ja sagen, gut, es gibt hier keine Verfolgung und deswegen preist dem Herrn, irgendwie berührt uns das alles nicht. Aber wenn wir echt wären, wir würden tun, was die Bibel sagt, wir würden für die beten, die in Verfolgung sind. Aber daran, dass wir das nicht tun, und zeig mir mal eine Gemeinde, die das in einem regelmäßigen Programm hat, du wirst kaum eine finden. Es gibt internationale Gebetstag für die verfolgte Kirche, aber die Charismatiker tun so, als wenn sie das alles nicht angeht. Da sind die Evangelikalen viel, viel, viel gesünder. Du magst vieles an ihrer Theologie und an allem auszusetzen haben, aber an dieser Stelle sind sie wesentlich echter und bodenständiger als wir Charismatiker. Wir leben in einer Pseudowelt. Neulich in der Predigt wurde ich sehr kreativ und mir kam dieses Wort charismatisches Disneyland. Ja? Alles ganz bunt und alles ganz toll und alles ist frei zur Benutzung. Ja, du zahlst nur einmal einen Eintritt und dann kannst du alles benutzen und du hast Rummel und Highlight von morgens bis abends und du kannst in den Vergnügungspark, ich tummel, allein der Vergnügungspark hat mit dem wirklichen Leben draußen gar nichts zu tun. Und manchmal habe ich den Verdacht, wir sind ein bisschen in ein charismatisches Disneyland gelandet. Und das, was wirklich zählt, was wirklich die Dinge des Glaubens sind, sie sind so weit weg von uns. Wenn ich rüberreise in muslimische Länder, dort in Zentralasien und sehe dort, wie dort junge Gläubige einfach für Jesus stehen, was sie durchmachen, wie sie Verfolgung von ihrem ganzen Dorf erleiden, was für einen Preis sie bezahlen. Das sind Gläubige, die sind ein halbes Jahr im Herrn. Und sie haben wirklich alles riskiert. Sie wurden von der Familie ausgestoßen. Sie wurden geschlagen. Sie wurden geächtet. Sie wurden für nichts erklärt. Sie mussten das Dorf verlassen. Und all diese Dinge. Und sie stehen für Jesus und sie strahlen. Und da ist eine solche Echtheit, eine solche Tiefe der Liebe zu Jesus. Die denken, die laden mich ein, damit ich sie lehren soll. Aber Gott schickt mich dahin, damit ich lerne. Und ich bin so beschämt, jedes Mal, wenn ich da bin, ich sage, Gott, hilf mir. Errette mich von meiner Oberflächlichkeit. Errette mich von meiner Seichtigkeit. Errette mich von dieser Unechtheit. Und die Tatsache ist die, es hat noch niemals so viele Märtyrer gegeben wie in diesem Jahrhundert. In diesem Jahrhundert. Niemals vorher. Und die Bibel sagt, gedenkt der Gefangenen, gedenkt der Gebundenen, so als solche, die wissen, wir sind selber noch im Fleisch. Aber das geht alles an uns vorbei und wir beschäftigen uns damit nicht. Warum? Weil das würde unseren charismatischen Frieden stören. Das würde uns beunruhigen. Hey, da gibt es wirklich Menschen, die müssen ihr Leben lassen oder die kommen ins Gefängnis oder verlieren ihre Kinder oder irgendwelche schrecklichen Dinge. Für den Glauben, das würde uns sehr beunruhigen. Weil dann kommt nämlich bald die nächste Frage. Könnte es nicht sein, dass irgendwann die Dinge sich hier ändern und dass ich auch in eine Situation komme? Und dann wird die nächste Frage die sein, wie echt ist meine Hingabe an Jesus? Wie viel wert ist mir der Glauben eigentlich? Ich würde mich fragen, wie viele Leute würden hier einer Gemeinde angehören, wie ich erzählt habe, von Moldawien, die sommers und winters draußen auf der Straße anbetet. Weil sie die Räume verloren haben, weil die Polizei ihnen die Räume gestohlen hat. Wie viele werden bereit sein, bei Minusgraden draußen zu stehen, ohne Sitzbänke? Den ganzen Gottesdienst zu stehen, in der Kälte. Und im Sommer ist es so heiß, dass man es nicht aushalten kann. Und sie kommen zur Gemeinde. Das ist nur ein kleines Beispiel. Und in anderen Bereichen, in China und anderswo, ist es noch viel, viel, viel extremer. Viel extremer. Und Gott fordert uns heraus, dass wir unsere Prioritäten neu überdenken und dass wir die richtigen Prioritäten setzen und dass wir uns frei machen lassen von der irdischen Weisheit. Die irdische Weisheit, die kann uns so beraten und sie führt uns vollkommen in die Irre. Wie Jesus erlebt hat, ja, als er sagte, er geht jetzt ans Kreuz. Ja, er wird jetzt den letzten Schritt tun. Und Petrus, ja, der eifrige Nachfolger, Herr, das geschehe dir ja nicht. Er war der Berater. Er sagt, Jesus, das muss doch nicht sein. Das kriegen wir schon hin. Wir machen das anders. Wir werden dich beschützen. Wir ziehen unser Schwert. Wir beschützen dich. Dir wird nichts passieren. Aber Jesus musste ans Kreuz. Jesus wollte ans Kreuz. Aber Petrus konnte das nicht verstehen, sagt, wieso, dieser Ministry, der blüht doch, der funktioniert doch. Wir haben Nachfolger, wir haben Massen überall, wo wir kommen, Heilung, Zeichen und Wunder. Und wo wir gehen, und wenn wir mitten in die Einöde gehen, Tausende von Leuten kommen. Es ist doch gewaltig, unser Ministry funktioniert. Wir waren 12, die wurden gesalbt vom Herrn, die gehen raus, predigen, heilen, treiben Dämonen aus. Und dann hat Jesus noch einmal 70 genommen, jetzt sind es schon 82, mit Jesus 83, die gehen durch die Dörfer, predigen das Evangelium. Mann, der Ministry läuft doch, das funktioniert doch. Noch ein paar Jahre weiter, wir haben das ganze Land erreicht. Ja, das klingt toll, das war aber nicht der Plan Gottes. Und überhaupt, wenn Jesus wieder gehen sollte, dann würde vielleicht bei uns alles zusammenbrechen. Und sagt Jesus, das geschehe dir gar nicht. Jakobus sagt, die menschliche Weisheit, sie ist irdisch, sie ist seelisch und sie ist teuflisch. Und wir haben zu viel teuflische Weisheit in unserem Hirn. Weil wir infiltriert sind von dem Geist der Welt, weil wir verseucht sind, weil wir nicht das pure Evangelium haben. Und der Geist Gottes wird das jetzt aussortieren. Er wird betonen, was wieder das Zentrum ist. Und er wird fragen, sind wir bereit, unsere Prioritäten neu zu setzen? Lasst mich einmal mit euch gehen zu Markus Kapitel 4. Wiederum dieses Gleichnis vom Sämann oder anders ausgedrückt dieses Gleichnis von den verschiedenen Herzenszuständen. Und ich hatte schon ein Beispiel daraus gebracht. Und jetzt ein weiteres. Jesus sagt, da sind verschiedene Herzenszustände. Ja, dieser Ackerboden, ja, die haben verschiedenen Zustand. Und drei davon haben einen Zustand, dass keine Frucht entstehen kann. Und natürlich ist das nicht so gemeint, ja, also drei Viertel der Christen haben nun mal irgendwie das Falsche losgezogen, kann man auch nichts machen. Ja? Sondern wenn da ein Herzensboden ist, der keine Frucht bringt, das Wort Gottes ist da und es kann unser Herzenszustand verändern. Das ist nicht der Fokus hier in diesem Beispiel, sondern nur erstmal zu zeigen, es gibt Herzenszustände, da kann das machtvolle Wort, bevor da nicht etwas verändert wurde und aufgebrochen wurde, es kann keine Frucht hervorbringen. Und hier Vers 16. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden. Die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Das sind richtige Charismatiker. Die freuen sich, die nehmen das Wort auf. Halleluja, große Freude. Und wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich zugleich. Sie nehmen Anstoß, sie sind beleidigt, sie sind böse. Sie ärgern sich zugleich. Ach, ich habe hier etwas ganz Wichtiges vergessen hier. Sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Und wie typisch ist diese Beschreibung für uns? Wir leben von einem Augenblick zum anderen. Wir leben, um aus jedem Augenblick ein Maximum an Lust und an Vergnügen herauszubekommen. Wir leben ohne Prioritäten, wir leben ohne Lebenskonzept. Wir leben einfach so in den Tag hinein und von einem Tag in den nächsten, von einer Woche in die nächste, von einem Monat in das nächste, von einem Jahr in das nächste Jahr, ohne ein Lebenskonzept zu haben, ohne ein klares Ziel zu haben, ohne zu sagen, das ist, was ich anstrebe. Wenn du in der Wirtschaft Leute finden würdest, die erfolgreich sind, das sind niemals die Leute, die sagen, ach, wir unternehmen mal was. Wir sind ja Unternehmer schließlich. Wir unternehmen mal irgendwas. Mal gucken, wie es so geht. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht funktioniert. So dumm ist keiner. So dumm ist keiner. Die gehen mit Überlegung ran, die erforschen den Markt, die sagen, wo ist die Marktlücke? Hat unser Produkt eine Chance? Wie können wir das an den Mann bringen? Und so weiter. Sie planen das ganz gründlich, sie planen ihren Erfolg. Wenn wir nur von diesen lernen würden, Jesus sagt, die Kinder der Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Wenn wir nur davon planen würden, Mensch, wir haben nur ein Leben, lass uns ein Konzept machen. Was willst du erreichen? Und wenn du festgelegt hast, was du erreichen willst, dann schau an, ist das, was ich jetzt tue, geeignet, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann wirst du schnell sehen, ich muss meine Methode ändern. Ich muss den Weg ändern, wenn ich wirklich das erreichen will. Ich muss Dinge anders tun, als ich sie bisher getan habe. Dann sind wir realistisch, dann sind wir klug und dann wird Gott uns auch vorwärts bringen. Und diese Menschen hier, sie haben kein Konzept, sie haben die falschen Werte. Was ist ihr Wert? Den Augenblick genießen. Genieße das Leben. Gott hat doch gesagt, er ist gut und er gibt uns ein gutes Leben und er macht uns glücklich und überfließend und Jesus bekommen überfließendes Leben. Du kannst all diese Worte missbrauchen, wenn die Prioritäten falsch sind. Scheinbar passen diese Worte alle rein und du gehst doch total in die Irre. Das oberste Ziel ist nicht, dass es mir gut geht. Das oberste Ziel ist, dass er verherrlicht wird. Das ist das oberste Ziel. Und dann passen all diese Dinge. Gottes Wege sind gute Wege. Und er erfüllt uns, er macht uns glücklich. Und er ist bei uns und er schützt uns. Und so weiter. Dann fallen die alle an den richtigen Platz. Aber das oberste Ziel ist nicht, dass ich geschützt bin, dass ich gesegnet bin, dass es mir gut geht. Das oberste Ziel ist, dass er verherrlicht wird. Halleluja. Und das Gegenteil von Menschen des Augenblicks ist das Vorbild Jesu selbst. Lass uns das anschauen, Hebräer Kapitel 12. Das ist genau das Gegenteil. Hier ist ein Mensch mit einem Ziel, hier ist ein Mensch mit einer Langzeitperspektive. Und wer ein Ziel hat, der ist bereit, um des Zieles willen Härten auf sich zu nehmen. Weil das Ziel ihm leuchtet, weil das Ziel ihn begeistert und fasziniert. Und er ist bereit, jetzt durch Schweres zu gehen, um dann etwas Wunderbares zu bekommen. Hebräer Kapitel 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Halleluja, eine Wolke von Zeugen, das ist auch ein gutes Ding. Halleluja, und das ist auch einer der Gründe, warum die charismatische Bewegung so krank ist. Wir haben die Wurzeln verlassen, wir haben die Generationen vor uns verlassen. Und wir schauen nicht, was hat Gott ihnen gegeben, was können wir von ihnen lernen. Weil von Anfang an Stolz in der Bewegung war. Wir machen alles ganz anders. Wir sind die Wahren, wir sind die Full-Gospel-Leute. Wir sind so weit weg vom Full-Gospel. So weit weg. Und es gab andere vor uns, die waren viel mehr da drin. Und das ist gar nicht lange her, auch hier in Mitteleuropa, William Booth, Heilsarmee. Ich lese gerade ein Buch von diesen Leuten. Nur das fängt sehr knackig an, gleich auf dem Umschlag. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Weltmenschen ist der. Nicht, dass er Versammlungen besucht und dies und das, sondern der eine ist von der Welt und der Sünde und dem Teufel überwunden. Und der andere hat die Sünde, die Welt und den Teufel überwunden. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. So fängt das Buch an. Wow. Ja, wir brauchen 30 Jahre. Jetzt geht es in die Mitte des Stroms. Jetzt geht es hinein in das Ganze, weil die Zeit läuft aus. Und er will hier auch mit seiner Gemeinde im Westen ein gewaltiges Finale veranstalten, das seines Namens wirklich würdig ist. Und das ist notwendig, dass wir verändert werden. Und wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Wir haben Menschen vor uns. Und wenn wir das anschauen, ja, wie sie den Preis bezahlt haben, wie sie für Jesus gelebt haben. Ich habe dieses Buch bekommen, leider auf Englisch. Jemand war so begeistert von diesem Buch und hat es von Schwedisch auf Englisch übersetzt. In Deutsch gibt es Blood and Fire über die Heilsarmee. Blut und Feuer. Und dann siehst du, durch was sie gegangen sind, wie radikal die waren, welchen Preis sie bezahlt haben. Und sie haben etwas getan, was niemand in der charismatischen Bewegung hier im West je getan hat. Sie waren so radikal. Sie waren so bereit, alles wirklich zu geben. Sie waren wirkliche Streiter für den Herrn, die den Preis verstanden haben zu bezahlen. Das nur so am Rande. Die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Jetzt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtet und das Kreuz erduldete, und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Warum sollen wir auf Jesus schauen? Warum sollen wir auf sein Leiden schauen? Warum sollen wir schauen auf diese Kämpfe, durch die er gegangen ist, damit wir nicht ermatten? Da ist eine Waffe, die Gott uns gibt, gegen Ermatten, gegen müde werden. Ich sehe so viele müde gewordene Leute, die einmal gebrannt haben für den Herrn. Heute laufen sie nur noch mit und lassen sich mitschleppen, aber sie brennen nicht mehr selber. Und hier ist eine Waffe gegen Müdigkeit, eine Waffe gegen Begeisterungslosigkeit und Trägheit. Nämlich auf Jesus zu schauen und zu schauen, durch was er gegangen ist, welchen Widerstand er erlebt hat. Und dann sehen wir, wenn du das liest, diesen Kampf, den Jesus hatte mit den Pharisäern. Mit den Sündern hat er ja keinen Kampf gehabt. Dann siehst du, sein oberstes Ziel war nicht Frieden. Sein oberstes Ziel war nicht, oh, wir wollen uns freuen, dass wir doch so viel Übereinkunft und Einverständnis und Einheit haben mit diesen Menschen. Er wusste, sie sind Gegner Gottes. Und es gibt kein Übereinstimmen, es gibt kein Stillhalteabkommen. Wenn wir seine Berater gewesen wären, die ganzen Evangelien wären total anders gelaufen. Wir hätten ihm gesagt, Jesus, du weißt ja, Frieden und Einheit und Harmonie, das sind die obersten Dinge. Hast du ja selbst gesagt, du bist der Friedefürst. Also jetzt wollen wir mal dir sagen, die letzten Begegnungen mit den Pharisäern sind ein bisschen schief gelaufen. Ja, aber wir werden dich jetzt beraten, das nächste Mal. Einfach flüchte dich in unverbindliche Aussagen. Flüchte dich einfach in ein paar Nettigkeiten. Wechsel das Thema, rede über das Wetter oder über irgendwelche Dinge in der Tora oder irgendwie so, einfach nur so auf einer theologischen Ebene, weißt du? Aber ohne sie irgendwie zu pieksen, ohne ihr Herz immer offenbar zu machen. Wir hätten Jesus gut beraten, du. Wir hätten das ganz toll einfach eingefädelt. Ja? Wir hätten noch irgendwie eine Versöhnungskonferenz gemacht mit Jesus und den Pharisäern. Das hätten wir hingekriegt, weil Versöhnung über alles. Ja. Aber Jesus hatte diese irdische Weisheit nicht gesucht und als Petrus ihn angeboten hat, hat er gesagt, Satan, weiche hinter mich. Damit habe ich nichts zu tun. Stell dir das mal vor, Jesus wusste, die waren so böse, die haben jede Gelegenheit gesucht, Anstoß zu nehmen, jede Gelegenheit. Die waren wie auf einem Vulkan, es brauchte nur einen kleinen Anlass noch und die würden explodieren. Und Jesus ist da in der Versammlung und da sitzen die alle in der ersten Reihe natürlich. Und da ist der Mann mit den verdorrten, mit den steifen Armen. Und Jesus wusste, die würden ausrasten, wenn er heilen würde am Sabbat. Er hätte doch sagen können, wie ihm einen Zettel zuschieben können. Komm zum Heilungsdienst nachher in mein Büro. Hätte er doch machen können, um des Friedens willen. Damit es nicht wieder Zoff gibt. Er holt den Mann vor, stellt ihn hier hin. Dann sieht er diese Jungs da, wie sie schon sprühen mit ihren Augen. Die scharren schon mit den Hufen, die sind schon bereit für das Schlimmste. Und nicht nur, dass er diesen Mann heilt, nein, er piekst sie richtig. Er sagt, nun sag mir, ist es richtig, am Sabbat zu heilen oder nicht? Er hat sie richtig herausgefordert. An anderer Stelle hat sie total geärgert. Er hat gesagt, wenn der Ochse in den Brunnen fällt, ihr holt ihn raus. Das sieht man doch, das sind alles nur oberflächliche Regeln, aber wenn es an die Substanz geht, ihr brecht den Sabbat so gerne ihr möchtet. So wann immer ihr das für notwendig erachtet, wenn es an eurem Besitztum geht, ihr schert euch einen Dreck um den Sabbat. Das sind nur Gesetze, um die anderen zu quälen und zu unterdrücken, aber ihr tut es selber nicht. Man hat es so richtig heiß gemacht. Und dann heilt er diesen Mann. Die sind total wild geworden, böse geworden. Und sie gingen raus und haben beraten, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht Frieden zu bringen, das Schwert zu bringen. Zwischen Religion und Hingabe an Jesus gibt es keine Übereinkunft. Es gibt kein Waffenstillstand, es gibt keine Einheit, es gibt keine Verbrüderung, das gibt es nicht. Einheit gibt es unter all denen, die Jesus an erster Stelle haben. Die werden in eine Einheit kommen, das ist sicher, das sagt die Schrift und das tut, bewirkt der Geist Gottes und er arbeitet an uns und da ist eine große Menge Arbeit zu tun und das wird geschehen. Aber nicht eine Einheit mit denen, die im Letzten ihr eigenes Ding machen, die den Glauben missbrauchen, um sich nur zu präsentieren, um ihr Königreich zu machen. Es wird offenbar, wenn der Heilige Geist kommt, macht die Herzen offenbar, damit Buße geschehen kann. Aber oberflächlich einfach eine Einheit drüber kleistern, das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. So, Jesus konnte um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande ertragen. Er konnte durch Demütigung, er konnte durch Schande gehen. Wie? Indem er nach vorne geschaut hat, in die Zukunft geschaut hat und hat gesagt, es wird große Freude geben. Ich werde meinem Vater Freude machen. Ich werde Menschen, die verloren waren, die in der Hand des Teufels waren, ich werde sie in großen Scharen, Millionen und Millionen und Millionen, werde ich zu meinem Vater führen. Ich werde das Vaterherz glücklich machen mit Seelen. Und das wird ihn erfreuen und weil er erfreut ist, wird es mich erfreuen. Und das gab ihm so viel Kraft, dass er durchgehen konnte und die Schande ertragen konnte. Die vor ihm liegende Freude gab ihm Kraft, Schande zu ertragen. Siehst du, dass das genau das Gegenteil ist von dem Menschen des Augenblicks? Der Mensch des Augenblicks würde sagen, das ist schwer, das ist schmerzhaft, das bringt Schande. Und das mag ich nicht. Und er wird diese Situation so drehen, dass er ohne Schande, ohne Schmerzen herauskommt. Drum vorbeikommt. Und sagt, oh, das habe ich wieder geschafft. Gott hat mich bewahrt. Der Feind wollte mir eine Falle stellen. Aber ich bin durchgekommen. Nein, nicht der Feind. Gott hat eine Gelegenheit gegeben, dass er verherrlicht wird. Und du hast es verpasst. Weil du dir einen materialistischen, einen selbstsüchtigen Gott vorgestellt hast, dessen oberstes Ziel ist es immer, dass es dir gut geht. Und wenn du diese Weisheit hast, du wirst die Situationen der Schande verpassen. Du wirst einen Bogen um sie machen. Du wirst sagen, das kann ich mir nicht erlauben. Mein Dienst ist doch so am Blühen und er ist doch so wunderbar und er ist doch so erfolgreich und so anerkannt. Und wenn ich jetzt das tun würde, was würden die Leute denken? Du bist ein Opfer der guten Meinung der Leute. Und Gott will, dass wir ein Herz bekommen, das nur auf ihn schaut. Nur auf ihn schaut. Wie Paulus sagt, durch Ehre und durch Schande. Durch gute Gerüchte, durch schlechte Gerüchte. Als Verführer und doch wahrhaftig. Halleluja. Die Leute haben von Paulus gesagt, er ist ein Verführer. Wir sagen heute, oh wunderbar, der große Apostel. Aber zu seiner Zeit, Leute, die gesagt haben, sie glauben auch an Gott, haben ihn für einen Verführer gehalten. Das müssen wir uns mal klar machen. Was meinst du wohl, wie es heute Paulus gehen würde, wenn er hier wäre? Er wäre wahrscheinlich auch im Gefängnis. Oder sind wir irgendwie toleranter und aufgeklärter und irgendwie flexibler? Nein, mit einem solchen Menschen wie Paulus könnten viele Gemeinden nichts anfangen. Die hätten ihn rausgeschmissen. Predigtverbot, Kanzelverbot. Ja? Weil der viel zu radikal ist. Der kommt in eine Stadt und drei Tage später ist ein Chaos in der Stadt. Und Paulus, du weißt doch, wir sollen für Frieden sorgen und wir sind doch Kinder des Friedens und die Obrigkeit soll einen guten Eindruck von uns haben. Und wo du kommst, ist immer Aufruhr. Die Stadt spaltet sich und zum Schluss landest du im Gefängnis und dann steht es auf der ersten Seite der Boulevardzeitung. Wir können uns keine Skandale mehr erlauben. Dein Ministry macht irgendwo in der Sahara, aber nicht hier bei uns. Lass uns in Ruhe. Wir brauchen mehr so die überall gut ankommen. Die eine gute Presse kriegen, die irgendwie diplomatisch, seidenweich, seifig, glitschig, nicht zu greifen sind, die man nicht festnageln kann. Mehr diese Typen. Aber das Evangelium ist anders. Bei Jesus haben sich die Menschen gespalten. Die einen waren dafür, die anderen waren dagegen. Bei Paulus haben sich gespalten. Die einen waren dafür, die anderen waren voller Grimm dagegen. Warum spaltet sich heute nichts? Weil wir nicht radikal sind. Weil wir ein Evangelium des Kompromisses haben, der Anpassung, der harmlosen Bürgerlichkeit. Und Gott will etwas Neues. Es beginnt nicht damit, dass wir jetzt krampfhaft versuchen, irgendwie anders zu sein oder sowas, sondern dass wir ein Herz bekommen für die Wahrheit. Und dass wir Inventur machen und dass wir sagen, sind wir bereit, für die Wahrheit einen Preis zu bezahlen? Jede Wahrheit kostet ihren Preis. Jede Wahrheit. Und wenn du nicht bereit bist, für die Wahrheit, die jetzt Gott in dein Leben wirken will, die Gott dir anbietet, einen Preis zu bezahlen, dann magst du die Wahrheit als Lehraussage im Kopf haben. Aber du hast nicht die Wahrheit. Du bist nicht in der Wahrheit. Wahrheit kostet ihren Preis. Und ich habe in diesen fast 24 Jahren, die ich jetzt mit dem Herrn gehe, ich habe so viele Leute gesehen, die das nicht wahrhaben wollten, dass Wahrheit ihren Preis kostet. Und sie waren Diener Gottes, sie waren erfolgreich, sie waren manchmal in aller Munde. Sie waren Menschen, die Gott gebraucht hat. Und heute sind sie weg vom Fenster. Nicht einer, nicht zwei, nicht fünf, viele kenne ich. Und wenn ich das analysiere und frage, was war das, dann komme ich immer wieder ins Punkt, nicht bereit gewesen zu sein, für die Wahrheit einen Preis zu zahlen. Ich habe Pastoren gekannt in traditionellen kirchlichen, freikirchlichen Strukturen. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Sie haben sich nicht getraut, ihrer Versammlung zu sagen, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, ich rede in neuen Sprachen, das ist etwas Wunderbares und das ist in der Bibel und ihr sollt das auch alle haben. Sie haben sich nicht getraut, das zu sagen. Und sie haben im Gespräch, ich habe gesagt, Bruder, du musst Farbe bekennen. Du musst sagen, was du erfahren hast. Du kannst doch das den Leuten nicht vorenthalten, wenn du daran glaubst, dass es echt ist. Du musst ihnen das predigen. Und er sagt, du verstehst nicht. Wir müssen weise sein. Irdische Weisheit ist seelisch, ist teuflisch. Eine Weisheit, die die Wahrheit verbirgt, ist keine Weisheit. Wir müssen weise sein. Die Gemeinde ist noch nicht so weit. Das heißt, wir werden noch ein paar Jahre Unglauben predigen, aber dann sind sie irgendwann so weit, durch unsere Predigt und Unglauben sind sie so vorbereitet, dass sie dann eines Tages bereit sind, die Wahrheit anzunehmen. Was für ein idiotisches Konzept. Und ich habe Leute gesehen, die sind vollkommen gescheitert. Und sie bewegen nichts mehr für Gott, weil sie gekniffen haben, weil sie einfach sich nicht getraut haben, zu diesen Dingen zu stehen. Ich habe eine Familie kennengelernt, oben aus Norddeutschland, in den neuen Bundesländern, wo hohe Arbeitslosigkeit ist, wo schwierige Lebensbedingungen sind. Und denen ging es materiell nicht gut. Aber sie sind zum Herrn gekommen, sie brannten für Jesus. Und ihre religiöse Familie war so darauf bedacht, dass doch der gute Ruf im Dorf irgendwie wiederhergestellt wird. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben gesagt, für jedes Kind, das ihr taufen lasst, und damit meinten sie eine kirchliche Zeremonie, wo einer, der überhaupt nicht an das Wort Gottes glaubt, ein paar Tropfen Wasser im festlichen Gewand sprenkelt auf ein harmloses, nicht wissendes Babychen, und das soll irgendwie eine Gnade Gottes freisetzen. Ich finde das nicht in der Bibel. Und sie haben gesagt, für jedes Kind, das ihr taufen lasst, geben wir euch, ich weiß es nicht mehr genau, so und so viel 1000 Mark. Und sie haben ihre Kinder gezählt, haben zusammengerechnet, wie viel Geld das gibt. Wow. Und sie haben gesagt, wir folgen unserem Jesus. Behaltet euer Geld. Sie hätten das gut haben können. Sie hätten auch Weisheit ein bisschen nehmen können. Na, das wird doch nicht schaden, ein paar Tröpfchen. Wir wissen, dass es keine echte Taufe ist. Und wenn unsere Kinder sich später bekehren, dann werden sie richtig getauft. Aber jetzt machen wir das erstmal mit. Wir können diese Gelder gut gebrauchen. Und Gott wird das schon verstehen, unsere Notlage. Das ist doch nicht weiter schlimm. Sie hätten mit Weisheit sich so lange was einreden können, bis sie bereit gewesen wären. Okay, wir nehmen das Geld. Aber sie haben geschmeckt, sie haben gespürt, das ist Weisheit, die kommt vom Teufel. Das ist Weisheit. Die wird sie nachher geistlich umbringen. Und so viele Leute wollen ein Spagat machen zwischen der religiösen Welt von Institutionen und Kirchen und aber wollen doch an die Bibel glauben. Und bei den ersten Schritten, wenn es darum geht, Farbe zu bekennen, kneifen sie. Aber sie nennen das Weisheit. Aber keine Salbung, keine Durchschlagskraft, keine Kraft in ihrem Leben wirklich nach vorne zu gehen. Sie sind gebunden an Ketten. Warum gibt Gott diese Gehorsamschritte? Weil er genau weiß, das schneidet uns los von der Welt. Geh mal in die muslimische Welt, du kannst dich da ruhig bekehren, aber wenn du sagst, ich lasse mich taufen, dann bricht die Hölle los. So, Gott gibt diese Schritte, um sozusagen uns dahin zu bringen, dass wir Farbe bekennen, dass wir klar sagen, da stehen wir, nicht im Verborgenen, im Heimlichen, sondern dass wir klar bekennen, da stehen wir. Und durch diese Schritte schneidet er uns los von unserer Familie, von unserem religiösen Umfeld. Das ist das Allerschlimmste. Er muss uns da herausholen aus der religiösen Atmosphäre unseres Landes, unserer Stadt, unserer Umgebung. Er muss uns davon abschneiden. Und hier dieses Land wimmelt von religiösen Geistern. Und das oberste Gebot ist anpassen. Kopf einziehen, anpassen, so tun, als wäre nichts. Ja, kein Konflikt heraufbeschwören. Immer nur nett und anständig sein. Das ist das oberste Gebot hier. Religiöse Anpasserei, Duckmäusertum, bürgerliche Tarnung, brav sein, nett sein, ordentlich sein, anständig sein, das ist das oberste Gebot. Hey, das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ermutigt dich zu Schritten, wo Leute Kopf stehen. Und du segnest sie und sagst, lass sie Kopf stehen, ich folge meinem Jesus. Ich folge meinem Jesus. Halleluja. Halleluja. So, diese Menschen da in Markus 4, die hatten keine Wurzel in sich, weil sie sich nicht klar gemacht haben. Sie haben das Wort mit Freuden aufgenommen, aber sie haben einen Teil des Wortes nicht angenommen, nämlich Jesus sagt, ihr werdet um des Wortes willen verfolgt werden. Ihr müsst einen Preis dafür bezahlen. Und das haben sie nicht angenommen. Und sie waren nicht bereit dafür. Sie haben das innerlich nicht bejaht. Und dann kam Verfolgung um des Wortes willen und dann haben sie sich geärgert. Ja, ich dachte, Gott ist gut und Gott macht jetzt mein Leben besser und Gott segnet mich und alles wird jetzt viel, viel besser als vorher. Und jetzt sehe ich, das bringt mir nichts als Ärger. Sie waren vorher nicht vorbereitet. Und was ist, was Petrus sagt? Bewaffnet euch, nehmt euch eine Waffe. Und wie heißt die Waffe? wie Christus oder weil Christus gelitten hat, werdet auch ihr leiden. Sagt, das ist eine tolle Waffe. Das ist ja eine ermutigende Botschaft. Das haut mich auf vom Hocker. Ja, es ist eine Waffe. Wenn du bereit bist, bevor es kommt, zu sagen, ja, Jesus hat so Wunderbares für mich getan. Das werde ich nie wieder loslassen. Das ist wichtiger als irgendetwas anderes. Er ist Nummer eins. Es gibt keine Götzen neben ihm. Er ist das Allerkostbarste und Wichtigste. Und weil es so ist, bin ich bereit, wenn es sein sollte, alles loszulassen für ihn. Meinen guten Namen, mein Ansehen, meine Akzeptanz in meiner Gemeinschaft, in meinem Stadt, in meinem Dorf oder meine Familie oder irgendetwas. Und wenn wir diese Haltung haben und dann kommt Verfolgung, dann kommen Schwierigkeiten, du wirst vielleicht degradiert in deiner Arbeitsstelle oder du verlierst deinen Job oder irgendetwas, dann warst du vorbereitet. Und Petrus sagt, das ist eine Waffe, sich das klar zu machen, eine Einstellung. Bewaffnet euch mit diesem Sinn, wie Christus gelitten hat oder weil Christus gelitten hat, werdet ihr auch leiden. Das ist eine Waffe. Gott will uns da hineinführen in diese Dinge. Und er will, dass wir das ganz nüchtern und klar anschauen. Philipper 1, 29. Und wiederum hier sehen wir, dass offensichtlich die Menschen damals völlig andere Werte hatten. Das Evangelium hat dazu geführt, dass die Werte sich verändert haben. Und wenn das Evangelium die Grundwerte unseres Lebens nicht verändert, dann war es nicht das Evangelium. Dieser Grundwert in unserer Gesellschaft, sieh zu, dass es dir gut geht. Mach alles, damit du ein schönes Leben hast. Das ist, was unsere Gesellschaft uns sagt. Und wir haben diesen Wert aufgenommen. Persönliches Glück, Wohlergehen, eigene Sicherheit. Das ist der Wert, den unsere Gesellschaft uns drängt anzustreben. Und hier, das Evangelium hat es geschafft, Menschen neue Werte zu geben. Erste Kapitel, Philipperbrief, Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn auch an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wir würden fast denken, Paulus ist hier sarkastisch. Was ist das für ein schönes Geschenk? Ich komme und sage, ich gebe dir ein Geschenk, du darfst leiden. Das, hast du nicht ein besseres? Aber sie haben andere Werte gehabt. Das Evangelium hat die Herzen verändert. Und sie haben gesagt, unser Gott ist so wunderbar. Und er hat alles getan. Er, der unschuldig war, ist zur Sünde geworden, hat den Widerspruch dieser Welt und der religiösen Welt erlitten. Er, der keine Schuld hatte, hatte alle meine Schuld auf sich genommen. Und das ist für mich so schön, so wertvoll, so bedeutsam, dass ich bereit bin, alles andere dafür loszulassen. Das hat das Evangelium damals geschafft. Und es war eine Ehre. In den Augen der Christen damals war das eine Ehre. Und Paulus meint das ernst. Das war nicht sarkastisch, ironisch. Es ist euch geschenkt worden, ihr, die ihr Sünder wart, die ihr eigentlich Strafe verdient, doch den Platz jetzt einzunehmen von jemandem, der schuldlos leidet. Apostelgeschichte Kapitel 4, ein Vers, der jahrelang mich irgendwie regelrecht irritiert hat. Kapitel 5. Der hat mich irritiert, der hat mich herausgefordert. Und ich habe einfach gemerkt, irgendwie waren diese Leute anders. Aber ich habe es nicht herausgefunden, was war das eigentlich bei denen? Wieso hatten die irgendwie ein ganz anderes Lebenskonzept? Kapitel 5, Vers 40. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, das waren wiederum die vom Hohen Rat, die Profis, die religiösen Professionellen, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun, das sind die Jünger, gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Sie waren voller Freude darüber, dass sie würdig geachtet waren, für diesen Namen Schmach zu tragen. Siehst du, sie haben andere Herzen gehabt, sie haben andere Werte gehabt. Sie haben gesagt, wir lieben unseren Jesus und wenn wir nur ein Stückchen diese Straße gehen können, die er gegangen ist, der Ablehnung, der Verspottung, der Geißelung, der Schmaches, dann wären wir überglücklich. Sie hatten andere Werte. Suchen wir diese Werte, ich sage dir, in Zukunft, das werden die Werte sein, die die wahre Kirche ausmachen. Das werden die Werte sein, die durchtragen, die uns raushelfen. Wenn Krisen hier kommen, wenn alles erschüttert wird, ich sage dir, viele Gemeinden, wenn sie nicht auf das Reden des Geistes eingehen, sie werden weggepustet werden, es wird nichts mehr übrig bleiben. Ein prophetisches Zeichen hat Gott gegeben in Deutschland. Kaum einer hat es registriert, kaum einer hat es wahrgenommen, kaum einer hat sich davon treffen lassen. Da ist eine Gemeinde gewesen, nicht ganz klein, nicht ganz groß, aber doch immerhin schon irgendwie ganz schön. Und in ihrem Namen stand drin, dass sie unerschütterlich ist, dass sie felsenfest gegründet ist. Und es war Sünde in dem Herzen des Pastors. Und er wollte nicht korrigiert werden, er musste diszipliniert werden. Und weil auch Sünde an anderen Stellen in der Gemeinde war, der Pastor musste seinen Dienst verlassen und die ganze Gemeinde ist zusammengebrochen. Und das ist ein prophetisches Zeichen. Es interessiert den Teufel nicht, was du draußen dran schreibst, wie der Name deiner Gemeinde ist. Wir sind die Unerschütterlichen, wir sind die, auf dem Felsen gegründet sind. Wir sind die, die niemand unterbuttern kann. Dies sind Zeiten, wo Gott testet, was ist die wirkliche Substanz. Diese Gemeinde existiert nicht mehr. Sie ist weg vom Fenster. Ein prophetisches Zeichen, wie es allen Gemeinden gehen wird. Der Sturm der Erschütterung wird wehen, wird klopfen an jede Gemeindestür. Und alles, was nicht echt ist, wird erschüttert werden. Die Bibel sagt, am Ende der Tage. Alles, was man erschüttern kann, wird erschüttern werden. Und außerdem sagt die Bibel, das Gericht fängt im Hause Gottes an. Und ziehen wir uns warm an? Checken wir die Prioritäten? Setzen wir auf das Richtige? Auch wenn es heute noch nicht populär ist. Ich sage dir, in 10 Jahren von jetzt, das, was ich dir heute verkündige, es wird total normal sein. Jeder wird sagen, das ist das ABC, damit beginnt das Glaubensleben. Wir würden sagen heute, jetzt bin ich 20 Jahre Christ und jetzt kommt das auch noch. Ja, weil wir das nicht gehabt haben am Anfang. Es ist das Normale. So beginnt die Kirche, so beginnt jedes Glaubensleben in der muslimischen Welt. So war es in der kommunistischen Welt, damit begann es. Nur bei uns war alles ganz anders. Wir sind glücklich, wir sind froh, wir sind wunderbar, wir sind eins, wir sind alle toll. Fertig, ist vorbei damit. Das funktioniert nicht mehr. Da ist keine Salbung mehr auf dieser Botschaft. Sie waren voller Freude, für ihn leiden zu dürfen. Halleluja. Halleluja. Ich habe diese Geschichte gelesen, viele, viele Male, von Richard Wurmbrand, wo nach dem Kriege die Kommunisten in Rumänien die Macht übernommen haben. Und dann haben sie einen großen Kongress einberufen. Und alle Kirchenvertreter von allen Kirchen und Freikirchen und alles, was sich irgendwie Christen nennen, eingeladen. Und haben die beeinflusst und wollten, dass die alle da irgendwie jetzt sich sozusagen verbrüdern oder verbrüdern lassen unter dem Dach des Kommunismus. Und ein Bischof nach dem anderen stand auf und sang da Lobeshymnen und haben erklärt, was Marx für ein guter Christ gewesen ist und wie das Evangelium sich wunderbar verträgt mit der Lehre des Kommunismus. Einer von den Kirchenfürsten nach dem anderen war korrupt und haben gespürt, wir müssen uns hier anpassen, sonst haben wir keine Chance mehr und sonst ist zu Ende mit unserem schönen Ansehen, mit unserem Status. Und sie, ohne dass sie irgendwie gezwungen wurden, wechselten das Lager und fingen an, dort in diesem großen Kongress, mehrere tausend Menschen waren da, dass die Lobeshymne auf den Kommunismus zu singen. Und Richard Wurmbrand war da und seine Frau sitzt neben ihm, Sabine, und stößt ihn an und sagt, Richard, sie bespucken unseren Jesus. Steh auf und wasche die Schande vom Angesicht Christi, hat die Frau zu ihm gesagt. Und Richard sagt zu ihr, wenn ich das tue, hast du keinen Mann mehr. Und weißt du, was die Frau gesagt hat? Und da siehst du, sie war nicht infiziert von irdischer Weisheit. Sie sagt, ich möchte keinen Feigling zum Mann haben. Wow. Und Richard stand auf. Und die Kommunisten hatten den Fehler gemacht, weil sie nicht gedacht haben, dass das passieren würde, dass einer aufstehen würde. Und er sprach über Christus, über die Einzigartigkeit Christi, über die Erlösung und dass Jesus der Weg ist und was Gott denkt über Kommunismus. Und es wurde live im Radio im ganzen Land übertragen. Halleluja. Und dafür ist er 14 Jahre ins Gefängnis gekommen. 14 Jahre. Und sie haben ihn gefoltert, sie haben alles mit ihm gemacht. Einzelhaft, unten im Keller, 15 Meter unter der Erde, hat jahrelang kein Tageslicht gesehen, wusste nicht mehr, was Farben sind, was, wie Vögel singen, wie Bäume aussehen, nichts mehr. Er hat fast den Verstand verloren dort. Aber er hat dort Jesus erlebt und heute, er lebt jetzt in Amerika. Und er sagt, er sehnt sich zurück nach dieser Nähe von Jesus, die er erlebt hat da unten in der Zelle. Er sehnt sich zurück, er hat dort den Himmel geschmeckt, mitten in diesem Schmutz, in diesem Dreck, in diesen Schmerzen, in dieser Folterung. Er sagt, so etwas hat er nie wieder erlebt, wie dort unten. Er sehnt sich zurück. Aber was haben wir, und ich habe ganz wesentlichen Anteil daran, wie hochnäsig und arrogant haben wir diesem Mann, der eine Stimme Gottes war, für die fleischliche, weltliche, Laodicea charismatische Gemeinde. Und diese Stimme wollte hereinsprechen. Und wir haben alles getan, die Tür ihm vor der Nase zuzumachen. Der Mann ist bitter. Der Mann bringt Verdammnis. Der kennt nicht das volle Evangelium. Und was wir nicht alles als geistliche Leiter, nicht du, aber ich und andere, hinter verschlossenen Türen. Weißt du, es spielt sich viel ab hinter verschlossenen Türen. Und da werden die Karten gemischt, wer darf und wer darf nicht und wer mit wem. Und da geht es um Politik. Und wenn du mit dem, dann ich nicht mehr mit dem. Und dann ich nicht mehr mit euch. Und solche Geschichten, da werden die Spielchen gespielt. Es ist abscheulich. Es geht nicht darum, ist das richtig? Ist das die Wahrheit? Brauchen wir das? Sondern da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es um, ich verliere meinen Namen. Ich verliere meinen Einfluss. Es ist schrecklich, auf was wir uns da eingelassen haben. Und ich habe mit daran gearbeitet und gewirkt und geredet, dass dieser Mann out ist, dass er nicht kommen durfte. Weil er stört unseren schönen charismatischen Frieden. Der passt nicht ins Happy Clappy Disneyland. Er passt da nicht rein. Aber es ist eine Stimme von Gott. Wir sind so weit weg von Gott, dass wir nicht einmal Gott reinlassen in unsere Gemeinden. So weit sind wir gekommen. Weil wir machen das alles ohne Gott. Wir kriegen das schon hin. Wenn keine Salbung da ist, wir können schon ein bisschen kurbeln, ein bisschen manipulieren und wir werden schon irgendwie das hinkriegen, dass irgendwie eine gute Stimmung in die Bude kommt. Wir schaffen das. Wir sind Profis. Ja? Es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Aber wenn wir das Echte geschmeckt haben, manchmal wir gehen in Gemeinden, in Konferenzen und es dreht uns den Magen um. Wir sagen, Gott, was ist das hier? Das ist doch pervers. Das ist doch nur noch Selbstdarstellung. Hier geht es nur noch um eine gute Atmosphäre zu machen. Hier geht es nur darum, irgendwie gute Stimmung zu machen, damit nachher der Prediger es leichter hat zu predigen. Oder die Portemonnaies schön aufwehen. Oh Gott, helf uns. Wie weit sind wir gekommen? Aber jetzt ist der Turning Point. Jetzt, in dieser Zeit, in diesen Jahren, kommt der Punkt, wo Gott sagt, genug ist genug. Wenn ihr überleben wollt, kommt zurück zu dem wahren Evangelium oder ihr geht den Bach runter. Aber die kommenden Erschütterungen wird diese Art von seichte, fleischliche Laodicea-Gemeinde nicht überleben. Sie wird weggepustet werden wie nichts. Jetzt ist der Punkt, wo Gott sagt, wollt ihr überleben, wollt ihr einen wesentlichen Faktor sein in der Endzeit, wollt ihr strahlen für Jesus, dann müsst ihr zurück zur Wahrheit, ihr müsst zurück zum Wort, ihr müsst zurück zum Kreuz, ihr müsst zurück zu einer Bereitschaft für Jesus wirklich alles zu geben. Darin ist die Vollmacht, den Teufel zu überwinden. Man redet so viel vom Islam, Missionen, islamische Welt. Machen wir uns nichts vor. Wir können reden, was wir wollen. Wir können Pläne machen, wie wir wollen. Die einzigen, die wirklich einen Durchschlag erreichen und auch erreichen werden in der islamischen Welt, sind die, die bereit sind, ihr Leben zu geben. Weil der muslimische Geist ist so gewalttätig. Er ist so gewalttätig. Und er ist so verführerisch. Schau dir das an. Wenn dort diese islamischen Terrorgruppen, wenn sie etwas tun wollen, Sie haben keine Mühe für ein Bombenkommando, wo Leute sich in ein Auto setzen, das voller Sprengstoff packen und dann vor irgendeinem Gebäude sich mit dem Auto in die Luft sprengen. Sie haben keine Mühe, dafür Freiwillige zu finden. Weil sie einen Glauben haben, wer so stirbt als Märtyrer, bekommt einen Ehrenplatz im Himmel. Und wenn die Lüge, die religiöse Täuschung so viel Kraft hat, Menschen dahin zu bringen, dann wie viel mehr die Wahrheit. Gott will nicht ein Himmelfahrtskommando. Gott will nicht, dass wir uns in ein Auto setzen und in die Luft springen. Das macht keinen Sinn, das ist nicht göttlich. Aber vielleicht Gott möchte Menschen berufen und uns ein One-Way-Ticket geben nach China. Oder irgendwo anders hin. Wir haben ein solches gewaltiges Erbe als Deutsche. Und es bedarf, wir haben so unsere Wurzeln abgeschnitten in der charismatischen Bewegung. Es bedarf Leute von draußen aus Amerika, die uns auf unser Erbe wieder aufmerksam machen. Da gibt es diese Leute damals in der Erweckung 1700 noch was von Graf Zinzendorf. Ihr habt vielleicht davon gehört. Eine Ausgießung des Heiligen Geistes, eine ganze Grafschaft wurde erfasst dort und sie kamen unter den Heiligen Geist und sie fingen eine Nonstop-Gebetskette an. Über 100 Jahre, jede Stunde wurde gebetet, rund um die Uhr, 100 Jahre. Und heute Kirchenhistoriker buddeln das Ding aus und sie sagen, das war ein wesentlicher Einfluss für die großen Ausgießungen des Heiligen Geistes in England und in Amerika, The Great Awakenings. Das kommt alles von dieser Gebetsgeschichte her. Und diese Leute waren so verrückt, die waren so radikal. Die haben ihre Leute, irgendwann kamen sie zu diesem Punkt, nach 2 Jahren haben sie gesagt, Mensch, es reicht nicht, dass wir hier das Evangelium predigen. Es reicht nicht, dass wir eine erweckte Gemeinde haben. Da sind Nationen, die haben nie den Namen Jesu gehört. Und wir müssen Leute hinschicken. Und sie haben nach Grönland und in die Karibik und an die äußersten Ende der Erde, haben sie Missionare geschickt. Und die waren so verrückt. Die Missionare waren draußen und dann haben sie irgendwann geschrieben, haben gesagt, Gott ist mit uns und es bekehren sich Leute, wir bauen hier Gemeinde, es ist wunderbar, aber wir sind zu eilig ausgereist, es fehlt etwas, wir haben keine Frau. Wir werden jetzt zurückkommen und zu Hause heiraten und dann gehen wir wieder raus. Die Brüder haben geschrieben, nein, das kostet zu viel Zeit, das machen wir anders. Wir beten hier, wir suchen die richtige Frau, wir setzen sie aufs Schiff und wir fahren sie hin zu dir. So verrückt waren die. Aber das passt in unser Konzept von Hollywood nicht hinein. Unsere Vorstellung von Ehe und Liebe und Romantik kommt von Hollywood, aber nicht von der Bibel. So verrückt waren sie, kannst du dir das vorstellen? Mann, stell dir vor, du stehst da am Hafen, das Schiff kommt, wie wird sie aussehen? Hat sie vielleicht eine Brille? Oder solche Probleme haben wir da? Aber die haben Gott vertraut bis ins Letzte. Dann auf einmal haben sie gemerkt, Mensch, es gibt eine unerreichte Volksgruppe, die hat noch keiner erreicht, das sind die Sklaven. Wie kann man die erreichen? Wir hätten wieder kluge Weisheit gehabt. Oh, wir müssen erstmal sehen, dass die Sklaven befreit werden, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Wir werden uns an Amnesty International wenden. Wir werden eine Petition einreichen. Wir werden eine Kommission bilden zur Befreiung der Sklaven. Und wenn wir das dann in 200 Jahren geschafft haben, dann werden wir sie missionieren. Die waren anders. Die haben sich selber als Sklaven verkauft. Kann man sich das vorstellen? Das ist ihr Leben, nicht geliebt bis an den Tod. Und so haben sie Satan überwunden. Da drin, in dieser Hingabe, war eine Kraft. Und dann wurden die Ketten der Sklaverei gesprengt, aber auf Gottes Art und Weise. Durch den Heiligen Geist. Sie gaben ihr Leben, ein One-Way-Ticket, ab in die Sklaverei, um die Sklaven zu erreichen. Und das waren Deutsche, ihr Lieben. Die haben das Evangelium verstanden. Sie haben Beute gemacht in den Nationen. Sie haben Kraft gehabt, den Teufel Menschen zu entreißen. Kraft gehabt, den Teufel zu überwinden. Nicht durch Programme, nicht durch Geld, nicht durch Weisheit, nicht durch irgendetwas. Sondern durch Hingabe. Sie haben Satan überwunden. Durch Hingabe. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Richard Wurmann berichtet in diesem Buch dort, Gefoltert für Christus. Ich würde das sehr empfehlen. Ein Weltbestseller, aber nicht gerade in charismatischen Kreisen. Ein kleines Büchlein, ist ganz, ganz billig zu erwerben. Er berichtet dort von einem jungen Mann, der war im Gefängnis und der war lungenkrank. Und Seine Familie hat gespart und sie haben die Medikamente kaufen können. Und sie schickten die Medikamente ins Krankenhaus. Und dann war dieser Offizier und hat den jungen Mann rufen lassen. Und hat gesagt, hier ist ein Päckchen mit Medikamente von deiner Familie. Aber es ist verboten, Päckchen auszuliefern an die Gefangenen. Aber ich möchte dir so richtig schleimerisch, wie Kommunisten das sein können. Sagt er, ich möchte dir gerne helfen und ich bräuchte nur eine Begründung, diese Ausnahme zu machen. Und nenne mir die Namen von Häftlingen. Und er sollte denunzieren. Er sollte denunzieren, seine Mitgefangenen, die irgendwie Dinge gemacht haben oder so. Und er sagt, wenn du das tust, dann gib mir das die Begründung, dass ich eine Ausnahme machen kann und ich kann dir diese Medizin geben und die wird dein Leben retten. Und Wurmann schreibt dann im Buch, dieser junge Mann hat gesagt, das kann ich nicht tun. Weil dann würde ich jeden Tag im Spiegel in das Gesicht eines Verräters schauen. Und ich möchte lieber sterben, als das erleben. Das sind Werte, ihr Lieben. Das sind Menschen, die Hingabe an Werte haben. Sie haben die Wahrheit. Und Jesus zu ehren, ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Und er verzichtete auf diesen Deal. Und er ist gestorben im Gefängnis. Die menschliche Weise sagt, ja, und was hat er davon gehabt? Ein Ehrenplatz im Himmel. Er war einer, der lieber sterben wollte, als lügen wollte, als verraten wollte. Er hat die Wahrheit mehr geliebt als sein eigenes Leben. Und heute sind es 3 Zeilen in einem Buch, was Millionen von Menschen auf der ganzen Erde gelesen haben. Und der Heilige Geist nimmt diese kleine Geschichte und zeigt Menschen, siehst du, was der gehabt hat? Ist das für dich erstrebenswert? Glaubst du, dass das wichtig ist, dass das wertvoll ist, ein solches Herz zu haben? Bist du bereit, dich danach auszustrecken? Hast du eine Sehnsucht, aus deiner Selbstsucht wirklich vollkommen herausgerettet zu werden und ein solches Herz zu bekommen? Du wirst wahrscheinlich nie in diese Situation kommen wie dieser junge Mann, ganz sicherlich nicht oder statistisch sehr unwahrscheinlich. Aber willst du ein Herz haben, in dem diese Werte sind, die Wahrheit höher als irgendetwas anderes? Das ist die Frage. Und wenn das Millionen und Millionen von Menschen gelesen haben in der ganzen Welt und der Heilige Geist diese Passage nutzen konnte und einige Leute total überführen konnte und sie geschrien haben, Gott, errette mich von meiner Oberflächlichkeit, errette mich von meiner Selbstsucht. Und da Menschen durchgebrochen sind zu einer Klarheit, die sie niemals zuvor gehabt haben und sie dann ein Zeuge sind für Jesus, dann haben sich diese 3 Zeilen in dem Buch gelohnt. Dann hat sich sein Tod gelohnt. Weil es Tausende gibt, die denselben Weg gehen, die dasselbe Herz haben. Und die wiederum werden andere anziehen. Da ist eine solche Schönheit in dieser Hingabe, die gibt es nirgendwo auf der Welt. Und die hat die Macht, Herzen zu bezwingen. Wenn du das liest, ich lese jetzt seit einigen Jahren wieder die Dinge, die ich am Anfang gelesen habe. Das war meine Literatur am Anfang, als ich vor 23, 24 Jahren zum Glauben kam. Da habe ich diese Dinge gelesen. Marienschwester, Mutter Basilea und diese Geschichten, da gab es keine charismatische Literatur, da habe ich diese Dinge gelesen. Das war der Anfang. Und ich habe das Kreuz gesehen und Gott führt mich wieder zurück und ich lese diese Dinge wieder. Geschichten über Märtyrer. Also eine solche Kraft da drin. Paulus sagt, Jesus soll verherrlicht werden durch Leben oder Tod. Gott kann durch Tod verherrlicht werden. Die Geschichte beschreibt uns, dass im Römischen Reich Christen wurden hingerichtet. Und nur in der Art und Weise, wie sie gestorben sind, wurden die Zuschauer überführt. Genau wie bei Jesus. Dieser Soldat, als Jesus starb. In seinem Sterben war eine solche Vollmacht, eine solche Reinheit, eine solche Heiligkeit, eine solche Demut, dass dieser römische Soldat, der sicherlich nicht gerade sehr christlich angehaucht war, da werden sie schon gesorgt haben, dass sie nicht einen Christenfreund genommen haben für diese Hinrichtung. Dieser Soldat, als er Jesus sterben sieht, er sagt, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes. Halleluja. Und du kannst lesen in der Geschichte. Menschen wurden hingerichtet, Menschen wurden ins Feuer gebracht. Und an der Art und Weise, wie sie gestorben sind, haben Menschen erkannt, dieser Glaube muss echt sein. Es gab Situationen im Römischen Reich, wo jemand hinrichten sollte und er hat gesehen, wie die anderen gestorben sind. Er hat sich geweigert, die Hinrichtung auszuführen, hat sich neben die Christen gestellt und gesagt, an den Gott, an den, der glaubt, glaube ich jetzt auch. Und er wurde mit hingerichtet. Er hat 10 Minuten als Christ gelebt. Wir würden sagen, was? Seine Familie, und er musste auch mal an seine Zukunft denken. Und wie viele Menschen hätte er gewinnen können für Jesus? Irdische, teuflische Weisheit. Da also mehr Kraft in so etwas, als in allem anderen. Ein Mensch von einem Augenblick auf den anderen, weil er total überführt ist, weil er die Schönheit der Hingabe sieht, ist bereit, alles loszulassen. Und er stellt sich daneben und sagt, an den Gott, an den die Christen glauben, glaube ich jetzt auch. Ich lese ein Buch über die Reformatoren in England, die zu Dutzenden und Dutzenden verbrannt worden sind, weil die blutige Maria, die Bloody Mary, wollte das Papsttum wieder einführen. Und sie haben diese Leute auf den Scheiterhaufen gebracht, weil sie sich geweigert haben, die papstlichen Lehren anzuerkennen und geweigert haben, zu unterschreiben, dass das dass der Wein zu Blut Christi wird und dass es ein Opfer ist und das Brot wieder der Leib Christi buchstäblich wird. Sie haben sich geweigert, das anzuerkennen, und dafür sind sie gestorben. Wir würden heute sagen, was für eine unwichtige theologische Streitfrage. Hätten sie doch dem zustimmen können, das ist doch kein Problem, das macht doch im Alltag der Gemeinde überhaupt keinen Unterschied. Oh, es macht einen gewaltigen Unterschied. Die Bibel sagt, Christus ist einmal gestorben, einmal geopfert. Und wenn das Papsttum sagt, das Abendmahl ist das ein Opfer, was immer wieder gegeben wird, dann ist Golgatha nicht die Erlösung der Menschheit. Da muss jedes Mal in jeder Messe wieder neu ein Opfer gebraucht werden. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Und weil es eine Schande gegen das Kreuz ist, haben diese Männer gesagt, nein. Und die Art und Weise, wie sie in dem Feuer standen und wie sie Gott verherrlicht haben, viele haben gesungen, viele haben gestrahlt wie ein Engel. Das war ihre stärkste Predigt. Was haben die Massen, die gekommen sind, erkannt? Erstens, eine Religion, die solche wunderbaren Männer zum Tode verurteilt, kann nicht die Religion der Liebe vom Himmel sein. Erste Offenbarung. Zweite Offenbarung. Ein Glaube, der einem Menschen die Kraft gibt, mit so viel Vergebung, mit so viel Liebe, mit so viel Lobpreis für seinen Gott zu sterben, muss der wahre Glaube sein. Zwei kraftvolle Offenbarungen durch diese Predigt. Halleluja. Gott soll verherrlicht werden, durch Leben oder Tod. Wir haben hier keine Verfolgung. Aber wir haben Familiensituationen, wir haben religiöse Leute um uns herum, wir haben Nachbarn, wir haben alles Mögliche, wo wir Kompromisse machen könnten. Und Gott will, dass wir klar werden und dass wir bereit sind, uns vorzubereiten, für die Wahrheit einen Preis zu bezahlen.